Liebe Gäste und liebe Freunde hier im Raum und an alle, die uns über den Livestream verbunden sind, liebe Geschwister, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus aus Nazareth, dem Christus dieser Welt. Amen. Der Predigttext aus dem 10. Kapitel des Matthäusevangeliums ist ein kleiner Ausschnitt aus einer Rede Jesu bei der Aussendung seiner ersten 12 Jünger. Die sollen bei dieser ersten Aussendung in die Gegend am See Genezareth nicht zu den Ungläubigen und nicht zu Andersgläubigen gehen, sondern nur zu den verlorenen Schafen, den Menschen des Volkes Israel. Der Auftrag der Jünger ist, den baldigen Anbruch des Himmelreiches anzukündigen, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige reinzumachen und Dämonen auszutreiben. Und trotz all dem Guten, das sie tun sollen, bekommen sie schon in Aussicht gestellt, dass ihr Weg, ihre Mission von Unglauben, Verachtung und Verfolgung begleitet sein wird. Sie bekommen Vollmacht für einen Auftrag. Das ist kein Spaß, keine Challenge bei einem Geländespiel. Nein, noch heute kann man aus den Worten Jesu die Schwierigkeit dieser Aufgabe heraushören. Und dennoch gibt ihnen Jesus mit auf den Weg, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, sich nicht zu fürchten brauchen. Wenn sie sich vor den Menschen zu Jesus als ihrem Herrn bekennen, dann wird sich auch Jesus vor seinem himmlischen Vater zu ihnen bekennen. Er steht für sie ein und sie werden vor dem Verderben errettet, auch dann, wenn es sie das Leben kosten kann. Aber dieser Text gerade eben, was war denn da los? Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus, unser Friedefürst mit dem Schwert. Wir verstehen unser Christsein ja doch mehrheitlich als eine versöhnliche Lebensorientierung. Wie soll man da diese provozierende Ankündigung Jesu einordnen? Und vor allem macht dann noch betroffen, welcher Personenkreis hier plötzlich ins Spiel kommt. Bisher ging es immer um Auseinandersetzungen mit Menschen aus der Gesellschaft, der Obrigkeit, den frommen Traditionalisten und Besserwissern, mit denen Ärger und Abwehr, ja sogar Verfolgung vorprogrammiert waren. Aber jetzt, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen, die Hausgenossen, hieß es, werden zu Feinden. Jesus benutzt hier ein wörtliches Zitat aus dem Buch des Propheten Micha, eine Situationsbeschreibung aus der Zeit vor dem Exil in Babylon, eine Klage über die sozialen Verhältnisse, über die Zerstörung der Gemeinschaft im Volk Gottes, sodass keiner dem anderen mehr trauen kann. Und Jesus verschärft dieses alttestamentliche Zitat dann noch: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. So eine radikale Entscheidung mutet Jesus seinen Jüngern zu. So weit kann sie die Entscheidung für Gott und Jesus führen. Und Jesus macht damit deutlich, er, Jesus, muss denen, die ihm nachfolgen wollen, wichtiger sein als alles, was es auf der Erde gibt, wichtiger als materielle Dinge sowieso, aber auch wichtiger als ihre liebsten Menschen und sogar wichtiger als ihr eigenes Leben. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, passt nicht zu mir. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Ich Ich kenne hier im Raum viele und ich gehöre selbst dazu, die haben zum Teil schon in ihrer Jugend diese Worte Jesu nicht nur gehört und gelesen, sondern haben vor den Ohren von anderen gesagt, ja, das will ich auch. Ich gebe meine Pläne und die Pläne meiner Eltern für mich auf. Ich will ganz zu Jesus gehören und Armut leben wie er. Ein reines Leben führen und sei es mit einer grauen Weste wie die anderen Brüder. Und ich will Jesus gehorchen und nur ihm. Am vergangenen Donnerstag haben wir daran gedacht, dass vor 60 Jahren das gemeinsame Leben der später Jesusbrüder genannten Männer begonnen hat. Die Brüder und Schwestern und vermutlich auch andere hier könnten wahrscheinlich sehr plastisch erzählen, was eine solche Entscheidung für die radikale Nachfolge in den jeweiligen Elternhäusern und in der Verwandtschaft ausgelöst hat. Auch bei uns in der Familienkommunität ist es zum Teil ein bis heute währendes Unverständnis und es gab Zerrüttung mit Freunden und Verwandten, als man in das gemeinsame Leben der Jesusbruderschaft aufgebrochen ist. Für einige war genau das der Preis, was wir im Predigttext gehört haben. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ein anderer Aspekt dieses Jesuswortes ist, dass manche Christen diese Worte schon bald bitter ernst genommen haben. Sie haben es wörtlich verstanden, setzten es direkt in die Tat um. In den Kreuzzügen des Mittelalters zogen die Heere der Christenheit nach Jerusalem, um die heilige Stadt zurückzuerobern. Sie brachten nicht Frieden, sondern sie führten das Schwert. Wer sich ihnen in den Weg stellte, geriet in Lebensgefahr. Auf beiden Seiten kamen Menschen um. Um Jesu Christi willen, so meinten die an den Kreuzzügen Beteiligten, zogen in den Krieg. Sogar von uns sonst sehr geschätzte Ordensmänner und Prediger drängten Männer aus dem Volk der Gläubigen zu diesen Kreuzzügen. Spätestens am kommenden Sonntag, am Reformationstag, sollten wir auch an den historischen Aspekt denken, dass in den Religionskriegen des späten Mittelalters sogar die Christen gegeneinander mit Schwertern kämpften, dass Protestanten und Katholiken wegen der unterschiedlichen Ansicht über Glaubenswahrheiten übereinander herfielen. Und dabei ging es viel zu oft nicht nur um konfessionelle Gegensätze, sondern um weltliche Machtinteressen. Die katholische Kirche ist aber längst nicht mehr dieselbe wie zur Zeit der Reformatoren. Da ist schon ziemlich viel zusammengewachsen, zum Teil mit sichtbaren Narben geheilt. Und wir als Lebensgemeinschaft haben an unseren Orten der Hoffnung immer wieder Gelegenheit, Aspekte der Versöhnung in dieser großen Vielfalt zu entdecken. Aber es gibt auch unter evangelischen Christen, auch unter Freikirchlern Geschwister, die sich problemlos in die Schar der Kreuzritter einordnen könnten. Die unter Berufung auf Jesu Wort vor allem bei der populistischen Rechten in Deutschland und in Österreich, in Frankreich und zuletzt auch in den USA, die dort versuchen, dieses Schwert hochzuhalten. Müssen wir Jesus so verstehen? Müssen wir gegen Andersgläubige kämpfen, wenn wir gute Christen sein wollen? Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das passt so überhaupt nicht zu all den anderen Überlieferungen aus dem Leben Jesu. Wurde er nicht schon in Verheißungen anderer Propheten als Friedefürst angekündigt? Und spricht er nicht an anderer Stelle der Evangelien davon, dass wer das Schwert zieht, durch das Schwert umkommen wird und dass man dem, der einem auf die rechte Wange schlägt, auch die linke Wange darbieten soll? Passen diese versöhnlichen Jesusworte zu dem, was wir eben gehört haben? Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. In den Gemeinden, an die Matthäus schrieb, hörte man das anders. Man hörte es als Beschreibung der eigenen Lebenswirklichkeit. Zu dieser Wirklichkeit der frühen Gemeinden gehörte auch, dass sich in den Familien die Geister am neuen Glauben schieden. In dieser Situation erinnerte man sich an überlieferte Worte Jesu. Man hörte daraus den Zuspruch: Der Riss, der sich zwischen euch und anderen auftut, ist nicht eure Schuld. Denn das, für das Jesus mit seiner Gesinnung steht, fügt sich nicht spannungslos in die Welt, ihre Tendenzen und Vorstellungen ein. Nicht umsonst ist das Symbol des christlichen Glaubens das Kreuz. Es geht nicht darum, Trennungen willentlich herbeizuführen und Unfrieden zu säen, aber es geht darum, Konflikten nicht auszuweichen. Das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, Differenzen zu ertragen, Trennungen innerhalb gewachsener Beziehungen auszuhalten. Aber das Schwert, das Jesus gebracht hat, ist nicht das Schwert, das er selbst in der Hand hat. Und was Jesus an dieser Stelle nicht sagt, ist, dass die Jünger selbst das Schwert nehmen sollen. Andererseits müssen sie aber damit rechnen, dass andere das Schwert nehmen und es gegen sie richten. Das Wort Gottes kommt nicht bei allen Menschen gleich gut an. Im Gegenteil. Dort, wo es in aller Deutlichkeit verkündet wird, spaltet es menschliche Strukturen, selbst Ängste, Verwandte und Freunde. Und das ist dann etwas ganz anderes als ein normaler Streit in der Ehe oder Verständigungsprobleme mit den üblichen Verdächtigen aus der Verwandtschaft. Das Wort vom Schwert sagt hier, dass es durch das Kommen des Christus zu Kämpfen und Leiden kommen kann und wird. Unser Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium will darauf hinweisen, dass das Christentum eine Glaubensrichtung der Entscheidung ist. Der christliche Glaube ist keine Lebensform der Beliebigkeit, sondern er hat Konsequenzen für alle, die ihn ernst nehmen. Manchmal müssen wir loslassen. Dazu gehören hin und wieder auch Beziehungen und Bindungen, alte Muster und Denkweisen, die mich hindern, weiterzugehen auf dem Weg, der zum Leben führt. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sich in der frühen Kirche taufen ließ, wandte sich damit von den Religionen ab, die es sonst noch gab. Religionen, welcher die eigene Familie bisher angehört hatte. Die als Christen Getauften nahmen zum Beispiel in Rom nicht mehr am Kaiserkult teil, dieser staatlichen Institution, bei dem der Kaiserstatue Rauchopfer dargebracht wurden. Die Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen bedeutete einerseits, dass man eine neue Familie mit Schwestern und Brüdern dazu bekam, aber andererseits vollzog sich häufig die Trennung von den bisherigen Familienmitgliedern, wenn die weiterhin dem heidnischen Kult anhingen. Da blieb nur eine Konsequenz: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Im Matthäus-Evangelium stehen neben diesem Bibelabschnitt noch andere Worte Jesu, im selben Kapitel sogar: Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm Frieden. Eine Seligpreisung lautet: Selig sind die Friedenschaffen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Dieses Wort klingt fast wie eine Gegenrede zum heutigen Predigtext. Die Seligpreisung derer, die Frieden schaffen, ist ein Grundmotiv des christlichen Glaubens. Auch sie erfordert die Entschiedenheit des Glaubens mit aller Kraft. Gerade diese Seligpreisung hat angesichts der Kriegsgefahr zwischen Ost und West in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Menschen und Gruppen zum Nachdenken und sogar zu Protesten angeregt. Angesichts der militärischen Hochrüstung, des Ist diese Seligpreisung eine ständige Ermahnung, ein Auftrag für Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu? Und ich bin heilfroh und dankbar für die Kommunität Sant'Egidio, die schon mehrfach vermittelt und friedenstiftend in internationalen und regionalen Konflikten die Gesinnung Jesu vorgelebt hat. Auch der evangelische Bundespräsident Johannes Rau hatte auf der Grundlage seines Glaubens an Jesus seinen politischen Leitsatz formuliert: Versöhnen statt Spalten. Dieser Satz ist nicht als Zeichen vereinfachenden Harmoniestrebens misszuverstehen. Versöhnung ist harte Arbeit und doch immer wieder auch ein Wunder. Der Friede ist ein hoher Wert für Christen. Unter friedfertigen Menschen sind auch notwendige Auseinandersetzungen möglich, weil sie ohne Hass gewaltfrei stattfinden können. Wir werden uns nachher bei der Feier des Abendmahls gegenseitig ein Zeichen des Friedens geben, weil der Friede in der Nachfolge Christi unsere Herzen leiten soll. Dieser Friedensgruß ist auch in Gnadenthal, genauer gesagt unter uns Gnadenthalern, immer wieder nötig. Auch unter uns gibt es verschiedene Ansichten, wie dieses oder jenes Bibelwort ausgelegt werden soll. Wir haben unterschiedlich große Toleranzspektren bei den vermeintlich großen Fragen dieser Zeit. Auch unsere Einheit, trotz des täglichen Mittagsgebets, ist immer wieder umkämpft und in Gefahr. Und es gibt außer mir noch einige andere, die unter der Andersartigkeit der nächsten Glaubensgeschwister leiden. Jesus rechnete damit, dass sein Weg als Prophet Gottes ihn in unbeschreibliches Leiden führen werde, und er schloss seine Nachfolgerinnen und Nachfolger nicht von dieser Perspektive aus. Nicht nur mit Feindschaft, selbst der engsten Verwandten müssen die Jünger rechnen, nicht nur damit, dass jemand gegen sie gewalttätig wird, im Extremfall droht ihnen die öffentliche Hinrichtung. Ganz konkret gilt das heute für die immer größer werdende Zahl neu getaufter Christen, die nach ihrer Flucht aus muslimischen Staaten hier neue, bessere Lebensumstände finden, aber auch Christen begegnet sind, durch die sie zum Glauben an Jesus Christus geführt wurden. Besonders groß ist zum Beispiel die Zahl von getauften Iranern und Iranerinnen. Vor Corona hatten wir mal eine solche Gruppe hier im Gottesdienst zu Gast. Würden die als getaufte Christen in ihr Heimatland zurückkehren, würden ihnen offene Feindschaft und Hass sogar aus ihrer engsten Umgebung entgegenschlagen. Darüber hinaus müssten sie mit öffentlicher Anklage und womöglich gar mit ihrer Hinrichtung rechnen. Wer zur Zeit Jesu im Römischen Reich zum Tod am Kreuz verurteilt wurde, der musste sein Kreuz tatsächlich noch selbst zum Hinrichtungsplatz hinaustragen, musste in der Tat sein Kreuz auch noch selbst auf sich nehmen. Jesus sagt: Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, passt nicht zu mir. Ein Leben, in dem im Entscheidungsfall der Glaube an Gott, der Einsatz für Jesus Christus wichtiger ist als Anerkennung und Karriere, dieses Leben ist dichter dran an dem, was Jesus denen in Aussicht stellt, die ihm nachfolgen. Es geht uns Christen gut in unserem Land. Aber darauf sollten wir uns nicht ausruhen. Es ist uns nirgendwo zugesagt, dass das immer so bleiben wird, dass es uns hier immer gut gehen wird. Wir müssen damit rechnen, zunehmend mit einer Kultur des Hasses, mit dem Schwert der Verleumdung konfrontiert zu werden. Einige mit uns befreundete Kommunitäten in Deutschland sind schon öfter zur Zielscheibe solcher Anfeindungen geworden. Und wir werden uns dennoch immer wieder für den Weg entscheiden müssen, im Namen Jesu Christi, der Kultur des Hasses und der überheblichen Verachtung entgegenzutreten. Wir werden uns zunehmend häufiger zu unserem Glauben bekennen müssen und notfalls auch öffentlich Stellung beziehen müssen, wenn Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nicht mit christlichen Grundsätzen in Einklang sind. An diesem Sonntag geht es um das Leben der Christen, das Leben des Volkes Gottes in der Welt.